Okay, und auf dieser Grundlage kommen wir jetzt eben über diese warenproduzierenden Gesellschaft oder einfache Warenproduktion hinaus und gucken uns die eigentlich kapitalistische Produktionsweise an, die, wie gesagt, im Wesentlichen sich dadurch charakterisiert, dass ich eben halt eine Arbeitskraft ankaufe und letztendlich mehr Arbeit verwerte, das heißt akkumuliere. Das ist das A und O der ganzen Produktionsweise. Und da gab es eben dann die Frage, inwieweit halt sozusagen diese Akkumulation gelingt, und zwar so als Akkumulation ist erweiterte Reproduktion. Das heißt, ich will natürlich im Ganzen, da liegt natürlich der Sinn, was alle kennt, der berühmte GG-Strich. Das heißt, aus Geld will ich mehr Geld machen. Dazu muss aber sozusagen das Ganze eben erweitert werden. Irgendwo muss das Delta G ja herkommen, zum G-Strich. Und deswegen ist sozusagen Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung die erweiterte Reproduktion. Der Punkt ist ganz einfach der, dass dann die Klassiker, die vormarxistischen Klassiker, also die Klassiker vor Marx, sich auch schon Gedanken gemacht haben. Die ersten Krisen sind ja auch Anfang des 19. Jahrhunderts durchaus deutlich geworden, wie denn das alles sein könnte und wie weit nicht sozusagen dieser ja, Produktionsweise eine Krisentendenz innewohnt. Haben sich also Gedanken gemacht, haben festgestellt, Moment mal, wenn ich also jetzt endlich als Kapitalist im Bereich der Konsumptionsmittel letztendlich akkumulieren will und da einen Teil meines Mehrwerts, den ich erzielt habe, nicht konsumiere, sondern akkumuliere, dann bleibt ja bei dieser Akkumulation sozusagen ein, wird umgedreht formuliert, vielleicht so, dann habe ich jetzt zumindest einen Teil, den ich jetzt so nah, nicht konsumiere, nämlich den Teil, den ich akkumuliere. Ja. Gut, von dem Akkumulierten, der jetzt sozusagen in den Produktionsmittelsektor wandert und dort angelegt wird, wird natürlich ein Teil auch wieder in zusätzliche Arbeitskräfte verwandt und in zusätzliche Revenuen der Kapitalisten. Aber es bleibt ein Rest an Produktionsmitteln, die zusätzlich angewandt werden und die natürlich nicht als Konsumptionsmittel in Erscheinung treten, sondern eben als Produktionsmittel. Und dieser Teil, der geht jetzt sozusagen, dieser Teil des nicht konsumierten Mehrwerts, der ursprünglich als Konsumptionsmittel vorhanden war, ist jetzt nicht mehr als Konsumptionsmittel vorhanden. Und damit sinkt die gesamte Konsumnachfrage um eben diesen Teil. So. Und jetzt habe ich das, ich habe jetzt sozusagen im Konsumptionsmittelsektor, den Sie unterscheiden, habe ich jetzt im Ergebnis weniger Konsumptionsmittel, aber bei den Produktionsmitteln habe ich mehr, also kann mehr produziert werden. Das heißt, ich habe hier ein Ungleichgewicht, wenn ich vorher ein Gleichgewicht hatte. Das heißt, ich habe letztendlich eine Konsumptionslücke oder Nachfragelücke, weil ich ja weniger, sage mal, Geld habe, um Konsumptionsmittel nachzufragen, aber dafür eben ein großes Angebot eben an Produktionsmitteln, die auch im Konsumptionsmittelsektor eingesetzt werden sollen. Und daraus haben dann die Klassiker geschlossen, Moment mal, es gibt immer systematisch eine Nachfragelücke in der kapitalistischen Produktionsweise. Und bis heute ist ja der Begriff der Nachfragelücke eine Sache, die immer wieder in Diskussion ist, na, über Keynes bis hin eben auch gewerkschaftlichen Kreisen oder anderen, auch linken Kreisen, wo eben gesagt, okay, es wird hier letztendlich die Konsumnachfrage ist nahezu gering, deswegen entsteht eine Krise. Vielleicht noch bevor wir jetzt an neueren Diskussionen zu diesem Punkt eingehen, ganz kurz die Klassiker. Die haben also diese Art von Krisentheorie, hat sie alle geeint, aber es gab eben, sagen wir mal, so drei Exponenten, die haben sie im Wesentlichen da unterschieden im Hinblick auf die wirtschaftspolitischen Konsequenzen, die sie gezogen haben. Ganz interessant, je nachdem, welcher Klasse oder Schicht Sie zugehörig waren oder zu neigten. Das war insbesondere auch der Malthus, der hier quasi der bürgerlichen Kritik entgegengetreten ist, dass nämlich die feudalen Klassen, die eben noch letztendlich zwar geschichtlich auf dem Rückzug, aber noch vorhanden waren, als Müßiggänger und Prasser seitens des liberalen Bürgertums eben angeprangert wurden. Und er ihn quasi jetzt sozusagen zur Seite sprang und sagt, Moment mal, ihr könnt froh sein, dass ihr die einer Müßiggänger, Prasser und Luxuskonsumenten hat, weil die sind nämlich genau diejenigen, die diese zusätzliche Nachfrage darstellen. Und ein Glück, dass es die gibt, sonst würde nämlich dieses ganze Ding hier böse in die Krise rauschen. Ähnlich ist es Mondi, nur ganz anders halt, was die wirtschaftspolitischen Konsequenzen, die hat auch diese Nachfragelücke erkannt und sagte, Moment mal, das liegt aber daran, dass die Lohnabhängigen ihren Teil sozusagen des Produktes, nur immer einen Teil des Produktes zurückkaufen können, einen Teil des Produktes eben nicht. Ja, dadurch entsteht allein schon eine Nachfragelücke. Das Rezept wirtschaftspolitisch war eben letztendlich durch gerechtere Umverteilungspolitik da eben eine weitergehende Armut zu verhindern und gleichwohl natürlich den Außenhandel im Auge, die haben übrigens beide im Auge gehabt, um den Außenhandel sich schadlos zu halten und dort eben letztendlich auch zusätzliche Nachfrage zu schaffen. Das Gleiche, also mit anderen Worten, damit Konsequenz war natürlich die, dass das Mondi leicht erkennbar ist als ein Parteigänger, wie er dann auch genannt wurde, zugeordnet wurde, des kleinbürgerlichen Sozialismus. Das andere, dieser Hobson noch, eine weitere Entwicklung sozusagen der vormarxistischen Unterkonsumptionstheorie, der wiederum sah das Übersparen, wie er sagte, als Grund der Unterkonsumptionskrise, auch da sozusagen die im Hinblick auf ein nicht konsumierter Teil. Und er sah vor allen Dingen die parasitären Einkommen als Grund. Parasitären Einkommen entstanden durch Monopolprofite und die Differentialrente, also die Grundrente letztendlich, auch Feudalklassen oder anderen Grundbesitzern, die eben letztendlich sich Wert aneigneten, ohne Wert zu schöpfen. So, und er sagte, okay, das ist sozusagen das Problem, denn diese parasitäre Schicht eignet sich zwar Werte an, ja, aber sie konsumiert sie nicht vollständig. Ja. Und da habe ich dann in der Tat sozusagen, wie er es gesehen hat, eher das, was ich unter der Geldkrise dargestellt habe, nämlich ein Schatz, der sozusagen erstmal unproduktiv rumliegt irgendwo und dafür sorgt, dass die Kaufkraft abnimmt. Und er Empfehlung war dann, dass zur Krisenvermeidung, die auch hier eine ökonomische Umverteilung dieser parasitären Einkommen notwendig sei und eben durch politische Gegenumverteilung, also dieser ökonomischen Falschverteilung, eine politische Gegenumverteilung bei den Löhnen, also durchaus also auch die Löhne eben anzuheben und gleichzeitig über die Steuern, damit der Staat als Nachfrager in Erscheinung treten könnte. Also durchaus sozusagen Anklänge an bestimmte keynesianische Nachfragetheorien. Gut, soweit nur ganz kurz zur Klassik. Das hat dann der Marx kritisiert und er hat dann dargestellt letztendlich, dass diese Lücke eigentlich nur entsteht, wenn man das Ganze nicht periodisiert. Das heißt, der Marx ist davon ausgegangen, wenn ich jetzt wegen mir in einer Periode diesen Mehrwert den Mehrwert sozusagen produziere, dann wird sozusagen dieser zusätzliche Mehrwert nicht von der sozusagen Nachfrage konsumiert, die in dieser Periode da war, sondern durch eine erweiterte Nachfrage. Denn mein Mehrwert geht als erweiterter Kapitalvorschuss in die nächste Periode. Das heißt, die konsumiert werden, sind die Waren der Periode davor und mit den Einkommen der nächsten Periode. Und die passen. Ja? Denn ich habe sozusagen der Zusatzwaren produziert in der folgenden Periode und habe ein Zusatzeinkommen der nächsten. Von daher sozusagen das Ganze nicht letztendlich gleichzeitig, sondern genau in diese Periodisierung, die auch letztendlich Kapitalverwertung mit sich bringt. Und in dem Augenblick passt das Ganze. Ich kann also prinzipiell jedenfalls, kann ich akkumulieren, ohne dass so eine Nachfragelücke grundsätzlich und eben systematisch entsteht. Das hat zu weitergehenden Diskussionen geführt, insbesondere dann um die Jahrhundertwende, also das 19. Jahrhundert, gab es dann gerade in damaligen Russland eine die Volkstümler, die das eben in Frage stellten und eigentlich diese Unterkonsumptionstheorie wieder neu belebten, weil sie sagten, okay, es ist ein ganz klarer Anhaltspunkt für die Verelendung der Massen und den Versuch sozusagen, Verelendung der Massen und Krise des Kapitals sagen in eins zu bringen. Dann gab es aber andererseits eben marxistische Wissenschaftler wie der Tugan Baranowski und natürlich auch wie Lenin, später Hilferding, die genau an den marxischen Argumentationen, insbesondere was seine Reproduktionsschemata, er hat das also nochmal dann im Rahmen seiner Kapitalkreislauftheorie genauer dargelegt in Form der Reproduktionsschemata, wie diese sozusagen reproduktiven Zusammenhänge sich darstellen und hat dann eben festgestellt, oder daran ansetzen haben diese marxistischen Theoretiker festgestellt, prinzipiell gibt es keine Tendenz zur Unterkonsumption, sondern prinzipiell gibt es die Möglichkeit einer proportionalen Erweiterung der Produktion. Und das hat natürlich dann einige andere Theoretiker, insbesondere auch Rosa Luxemburg, auf den Plan gerufen, die dann sagt, Moment mal, wenn wir diese Unterkonsumptionstheorie, die Theorie der Verelendung, nicht zusammenschließen sozusagen mit krisentheoretischen Überlegungen oder Einsichten, dann geben wir sozusagen auch das revolutionäre Ziel, den Sozialismuspreis. Dann haben wir auch, hat unsere Bewegung an politische Stoßkraft und hat diesbezüglich dann die Sache aufgegriffen und insbesondere auch den Marx selbst nochmal kritisiert, sein Revolutionsschema, auf die sich dann die anderen bezogen, ist aber letztendlich sozusagen über die Periodisierung, die sie zwar erkannte, nicht hinausgekommen und hat, von meines Wissens unerfindlich, dann doch letztendlich wieder argumentiert, als würde quasi das Produkt der Periode 1 auch in dieser Periode 1 konsumiert. Ganz sozusagen, wie sie dann letztendlich wie sie darauf kam, dass sozusagen trotz der Periodisierung, die sie erkannt hat, dann doch wieder diese Unterkonsumptionslücke entsteht, ist für mich schwer nachvollziehbar. Ich kann es nun so verstehen, dass es eben, wie gesagt, für sie eben auch da die Intention war, diese Unterkonsumptionstheorie aus politischen Gründen zu retten. Jedenfalls hat sie nach wie vor diese Nachfragelücke festgestellt und dann natürlich auch wieder gesucht nach Erklärungen, wie denn nun eigentlich diese Nachfragelücke letztendlich kapitalistisch gelöst wird. Und hat gefunden natürlich die Tatsache, dass eben auch hier Dritte notwendig sind, die konsumieren müssen, ohne quasi in den Revolutionskreislauf einbezogen zu sein. Weil in dem Augenblick, wo sie das tun, sind sie natürlich auch Teil der erweiterten Reproduktion und damit würden sie das Problem nicht lösen können. Sie findet sie in der damaligen dritten Welt, das heißt alle unterentwickelten, noch nicht kapitalisierten oder vollständig kapitalisierten Länder, die natürlich damals auch gerade von den entwickelten kapitalistischen Ländern unterworfen, kolonisiert wurden und letztendlich Opfer eines aggressiven Imperialismus waren. Und das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass auch hier ein Grund erkannt werden konnte, warum denn dieser Imperialismus so aggressiv war. Ja, und hat dann letztendlich hier auch die Theorie, Krisentheorie mit einer Imperialismustheorie verschränkt und festgestellt, dass gerade also die einfachen Warenproduzenten in diesen Entwicklungsländern wohl sozusagen diese zusätzliche Kaufkraft bereitstellten, um die Nachfragelücke zu dämpfen. Ist aber ein Problem, weil letztendlich würde das voraussetzen, sie würden hier letztendlich, man müsste erklären, wo diese zusätzlichen Revenuen, die haben müssen, herkommen eigentlich. Ja? Denn sie müssten ständig mehr kaufen, als sie eigentlich verkaufen. Und das wird zumindest ganz sträflich, also auch bei der einfachen Warenproduktion, den Äquivalententausch verletzen. Auf Dauer ist es nicht möglich. Ja? Und nicht schon gar nicht als allgemeine Erscheinung. Deswegen war auch da sozusagen diese Theorie nicht wirklich theoretisch konsistent und ist auch zu Recht diesbezüglich kritisiert worden. Es gab noch spätere Versuche von Paul Baran und Paul Sweezy, eine entwickelte Unterkonsumptionstheorie der Krise zu entwickeln. Für verschiedene Versuche kamen sie letztendlich also auf eine Theorie, die insbesondere darin kulminiert, dass sie sagt, okay, Periode 1, wenn von der Periode 1 sozusagen zur Periode 2 ein wahnsinniger Rationalisierungsschub sich einschätzt, also in anderen Worten, die organische Wertzusammensetzung oder die technische Zusammensetzung zumindest sich deutlich ändert, dann habe ich der Periode 1 sozusagen aufgrund der anderen Struktur ein entsprechendes Warenangebot, für den quasi in der Periode 2 keine Einkommen mehr entsprechend zur Verfügung stehen, und dann habe ich eben eine Nachfragelücke. Das ist sozusagen aus Ihrer Konstruktion heraus durchaus konsistent und nachvollziehbar. Es hat nur das Problem, dass diese sozusagen quasi sprunghafte Entwicklung in der Technologie eher die Ausnahme sein sollte. Weil es sicherlich auch Konjunkturen in der Erneuerung des Fixkapitals sind, gleichwohl sind die durchaus zeitlich verschliffen und nicht sozusagen so abrupt, wie diese Theorie unterstellt. Wurde ihnen auch teilweise auch richtigerweise entgegengehalten und haben sie dann teilweise auch wieder revidiert. Soweit vielleicht ganz kurz zu dem Überblick über die, sagen wir, über wichtige Exponenten. Das hat natürlich eine wesentlich größere Breite, das Thema dieser Unterkonsumptionstheorien, auch gerade marxistischer. Letztendlich lässt sich also auch eine unterkonsumptionstheoretische Fundierung der Krise so nicht halten. Der Marx hat sich auch später dann recht polemisch gegen seine zeitgenössischen Vertreter der Unterkonsumptionstheorie geäußert und hat dann gesagt, na gut, was wollt ihr eigentlich, dass die Arbeiter ihren Teil des Produkts, den sie produziert haben, nicht zurückkaufen können, ist kein Systemfehler, sondern ist Systemnotwendigkeit. Wäre das nicht der Fall, wäre Akkumulation überhaupt nicht möglich. Also es ist immer so. Und da den rechten Teil zu finden, schlichtweg unmöglich. Er hat, das ist auch bei Michael Heinrich schon dargestellt, er hat natürlich auch seinen Frühschriften durchaus mit der Unterkonsumptionstheorie kokettiert. In seinen späteren Schriften im Kapital, insbesondere nicht mehr in den ganz späten Schriften, die zur Kapitalzirkulation, also was hier zusammengefasst ist, die Manuskripte, die zusammengefasst sind in MEW 24, im zweiten Band des Kapitals, die aus den späten 70er Jahren sind, die Manuskripte. Da ist er, wie gesagt, voll der Polemik gegen solche entsprechenden Unterkonsumptionstheorien und drückt dann auch eindeutig aus, dass im Gegenteil letztendlich die Krise eben oder der Sturmvogel wie der Krise eben nicht fallende Löhne, sondern steigende Löhne seien. Das ist ein großer Unterschied eben zur Unterkonsumptionstheorie, die gerade meinte, dass eben fallende Löhne oder überhaupt sozusagen ein Rückgang der Kaufkraft dafür verantwortlich seien. Das führt natürlich unmittelbar zum Teil Überakkumulationskrise. Und bevor wir da jetzt einsteigen, vielleicht nochmal die Gelegenheit zur Unterkonsumptionskrise.